Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Einmal im Monat, da stellen wir Ihnen in der Reihe Orte der inneren Einkehr, Häuser, Klöster oder Gemeinschaften vor, die die Möglichkeit bieten, sich zu besinnen, sich zu orientieren oder den Blick aufs Wesentliche zu schärfen. Dabei gehen wir immer den Grundfragen nach, was macht die Orte aus, wo die innere Kompassnadel sich neu ausrichtet? Wer sind die Menschen, die diese Orte prägen? Und auch von welcher Spiritualität lassen sich diese Rückzugsorte leiten? Der Ort der inneren Einkehr, den wir Ihnen heute vorstellen, tja, da haben wir schon das Problem. Das ist eigentlich gar kein Ort. Sondern dieser Ort ist eher, das ist eher ein Geschehen, ein Ereignis. Insofern kann dieser Ort der inneren Einkehr, von dem wir heute sprechen, überall sein. In Ihrer Kirchengemeinde, in Ihrer Gemeinschaft, in Ihrem Gebetskreis oder in welcher Gruppe auch immer, der Sie angehören. Überall dort kann sozusagen dieser Ort der inneren Einkehr sein. Die Rede, die ist von einer Schule, mit deren Hilfe die Teilnehmer zum einen erst einmal mit dem Wort Gottes bekannt gemacht werden, wo ihnen aber auch zum anderen in späteren Schritten Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, das Wort Gottes an andere weiterzugeben. Also ganz nach dem Rat des Apostels Paulus, der dem Timotheus schreibt, was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertraue zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Es geht also nicht allein um Verkündigung und Weitergabe, sondern auch um die konkrete Befähigung der Weitergebenden. Wir stellen Ihnen dazu in der heutigen Sendung die St. Andreas Schule für Evangelisierung vor. Und wir sind jetzt verbunden, sofern man das also von diesem Ereignis sagen kann, mit dem Schulleiter, dem Herrn Michael Papenkort. Grüße Gott, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
Grüß Gott, Herr Miller, schön, dass ich da sein kann.
Ich darf Sie unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen. Herr Papenkort ist Jahrgang 1960. Er ist in Delbrück in Westfalen geboren. Das hört man später auch beim Zungenschlag, glaube ich, ganz gut. Er ist gelernter Schreiner und er ist bei der sogenannten ICPE-Mission seit 1986. Was das ist, dazu kommen wir später in der Sendung. Herr Papenkort, jetzt haben wir es gerade gehört, Sie sind eigentlich gelernter Schreiner, aber sind seit 1986 ja mit der Mission sozusagen beschäftigt. Ich meine, wie geht denn das, dieser Weg vom Schreiner zum Missionar? Ich meine, wir haben vorhin ein Zitat von jemandem gebracht, der vom Zeltmacher zum Missionar wurde. Wie war das bei Ihnen?
Das ist eigentlich nicht so schwierig. Als ich nach meiner Schreinerlehre vom Bund wiedergekommen, von der Bundeswehr wiedergekommen bin, nach Hause, bin ich dann um verschiedene Ecken in diese frommen Kreise gestoßen. Leute, die sich freiwillig getroffen haben, um freiwillig extra zu beten, außer sonntags, und die das noch richtig gut fanden. Und das Beste für mich an den Treffen war immer die Kneipe danach. Weil dann habe ich mit den normalen Leuten zusammengesessen, das waren Elektriker, Anstreicher und ganz normale Familienväter, und die haben da in der Kneipe dann so geredet, als ob es Jesus wirklich gäbe. Als ob das was ganz Normales wäre. Und das hat mich fasziniert, noch viel mehr als die Gebetsgruppen und diese Treffen selber. Und dann fingen sie an zu erzählen von diesem Kurs, von diesem Seminar. Und ich hatte keine Ahnung, was dieses Seminar, was dieser Kurs sein könnte, sein würde, aber ich wusste, da musste ich hin. Also bin ich zu meinem Chef, habe dann Urlaub gebeten und er sagte, wo willst du denn hin? Ich sage, auf dem Seminar. Und das konnte er gar nicht verstehen. Also bin ich auf das Seminar und das war halt so ein Einführungsseminar in die christliche Grunderfahrung und wie auch immer. Aber da hat sich in meinem Leben was ganz Grundlegendes geändert. Und von da an war dann Jesus der Mittelpunkt in meinem Leben. Und meine Frage war dann immer, wie kann ich mein Leben besser auf Jesus ausrichten? Und ich wollte dann mein Leben so ausrichten und den Weg gehen, den Jesus mir zeigte oder wo ich dachte, dass Jesus mir zeigt. Und dann hat er mich gleich dahin geführt, die Arbeit hinzulegen, wieder hinzuschmeißen und das Abitur nachzumachen. Also bin ich 4 Jahre lang in ein Internat gegangen, habe mein Abitur nachgemacht und habe dann ein paar tolle Freunde getroffen, die mir geholfen haben zu beten, die Bibel zu lesen, Gemeinschaft zu leben. Und ich wusste, dass ich dann zu so einer Schule wollte, die damals in den frommen Kreisen einfach das Ding war, das jeder im Leben haben musste. Und das war eben eine Schule für Evangelisation. Also bin ich dann nach dem Abitur zu zu einer Schule für Evangelisation nach Rom gegangen. Das war viereinhalb Monate lang. Und in dieser Schule, da habe ich dann, ich weiß, das war ein Vortrag, aus dem bin ich dann rausgegangen und ich habe gesagt, Herr, das, was du für mich getan hast, das möchte ich anderen Leuten weitergeben. Und von da an ging dann das Geschichte um Geschichte, aber im Grunde genommen bin ich dann halt bei den Leuten geblieben, die diese Schule veranstaltet haben, diese Schule durchgeführt haben. Und das ist dann heute diese ICBE-Mission. Und ich bin zunächst mal dahin für ein halbes Jahr. Und das halbe Jahr, das dauert immer noch an, das ist noch nicht zu Ende.
Wohlgemerkt, es war 1986, das halbe Jahr.
1986, ja. Ist halt viel gewachsen, hat sich viel verändert, natürlich. Aber im Grunde genommen ist heute der Gedanke oder die Motivation immer noch dieselbe wie damals. Ich möchte das, was ich von Jesus erfahren habe, anderen Menschen weitergeben.
Also wohlgemerkt, Sie sind jetzt also nicht durch einen wortgewaltigen, charismatischen Prediger sozusagen zum Glauben gekommen, sondern einfach, weil Ihnen Leute, die auf Augenhöhe mit Ihnen sind, Schreiner, Elektriker, Anstreicher, Ihnen im Wirtshaus von Jesus erzählt haben, ja. So als ob der nebendran sitzen würde.
Ja, genau. Genau, so waren es ganz, ganz normale Leute. Natürlich ist auch immer schön, tollen Leuten zuzuhören und den charismatischen Predigern auch immer klasse. Aber im Grunde genommen kommt das Evangelium den Leuten am nächsten von Leuten, die auf ihrer eigenen Stufe stehen, die ein ähnliches Leben leben.
Herr Papenkort, Sie haben jetzt ausgehend sozusagen von dieser Wurzel, der ICPE-Mission, die St. Andreas-Schule für Evangelisation gegründet. Was das alles genau ist, gleich später, aber in dem Werbeflyer für diese St. Andreas-Schule, da zitieren Sie die Enzyklika Evangelii Nuntiandi von Papst Paul VI. Da steht drin, die Kirche existiert, um zu evangelisieren. Und habe ich mir gedacht, also Moment mal, wenn das seit 2000 Jahren der Auftrag der Kirche ist, dann müssten wir Christen doch schon unglaublich geübt darin sein, zu evangelisieren, also den Glauben weiterzugeben. Und warum müssen wir dann dennoch erneut die Schulbank drücken mit der St. Andreas-Schule für Evangelisation? Was ist da irgendwie schiefgegangen bei uns? Sind wir sitzen geblieben?
Ja, wahrscheinlich. Zum einen ist Evangelisation nie abgeschlossen. Sie muss immer wieder neu stattfinden, weil, hat jemand mal gesagt, Gott hat keine Enkelkinder.
Wie meinen Sie das?
Das heißt, jeder muss je persönlich sich für diesen Glauben entscheiden. Unser katholischer Glaube ist eine Entscheidungsreligion. Das ist eine persönliche Entscheidung. Die können meine Eltern für mich nicht treffen. Sie können mich dahin führen. Sie können mir das vorleben. Ich kann das meinen Kindern vorleben, mit bescheidenem Erfolg. Ich kann versuchen, meine Kinder dahin zu führen. Aber letztendlich bleibt es die persönliche Entscheidung meiner Kinder. Darum muss Evangelisation heute stattfinden und in der Generation meiner Kinder auch, in der Generation meiner Enkel auch. Evangelisation muss immer stattfinden. Sie wird nie zu Ende sein. Das, was Evangelisation ein bisschen schwierig macht, ist, denke ich, dass wir uns das irgendwie als etwas richtig Kompliziertes vorstellen, etwas höchst Unnatürliches, etwas Befremdliches. In diesem Dokument, das Sie gerade erwähnt haben, diesem Evangelii Nuntiandi, das schon mehr als 30 Jahre alt ist, da heißt es, dass der das Evangelium angenommen hat, das Evangelium auch weitergibt. Das heißt, schließlich wird derjenige, der evangelisiert worden ist, auch seinerseits wieder evangelisieren. Es ist undenkbar, dass ein Mensch das Wort Gottes annimmt, ohne es auch von sich weiterzugeben.
Ja, was ist denn jetzt mit jenen... Also ich hatte gerade dieses Bild vor mir, weil Sie sagten, ja, Gott hat keine Enkelkinder, jeder muss es weitergeben. Also habe ich mich geschnitten als katholischer Christ, wenn ich sage, so, ich gehe sonntags in die Kirche, ich kann mich zurücklehnen, mein Job ist getan, ich bin ja bekehrt, Punkt. Ja. Nix war's. Wenn ich also nicht sozusagen es weitergebe, dann habe ich irgendwas falsch gemacht, dann habe ich vielleicht irgendwas von der Botschaft nicht verstanden.
Ja, das Letztere, Herr Müller.
Ja.
Der Papst Paul VI., der dieses Enzyklika geschrieben hat, teilt die Welt in zwei Hälften.
Ja.
Weil er sagt, wenn du das Evangelium begriffen hast, gibst du es weiter. Gibst du es nicht weiter, musst du es noch wesentlich hören. Das heißt, entweder bin ich Missionar oder Missionsfeld.
Okay.
Das ist jedenfalls, ne, wenn man das so ein bisschen so aufs Kneipendeutsch dann runterbringt von dem Evangelium Nuntiandi.
Mhm.
Das heißt, ich mache ja nicht, es geht ja nicht darum, ob ich was falsch oder richtig mache. Aber wenn ich das Evangelium nicht weitergebe, dann ist das Evangelium noch nicht meine Lebensmittel.
Das heißt, das ist für mich sozusagen die rote Lampe, die mir sagt, also dann musst du das doch nochmal ein bisschen vertiefen. Vielleicht hast du da nochmal eine Stunde verpasst und musst nachsitzen, oder?
Naja, diesen Schulaspekt, den würde ich da ein bisschen rausziehen gerne.
Schau, okay.
Als ich noch richtig jung war, habe ich mit meinem Bruder im Keller Musik gemacht. Mein Bruder hat Schlagzeug gespielt und ich habe ein bisschen Keyboard gespielt, haben so einen Gitarristen dabei gehabt und wir haben richtig viel Spaß gehabt. Ich komme von der Arbeit nach Hause, 9 Stunden gearbeitet und gleich im Blaumann noch im Keller und Musik gemacht. Das war einfach klasse, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich habe jedem davon erzählt, was wir dort im Keller gemacht haben, ob er das hören wollte oder nicht. Meine Mutter, die kannte alles über Verstärker und Mikrofone, Keyboards und Schlagwerk zum Schlagzeug und die wollte das gar nicht wissen, das hat sie auch gar nicht interessiert, aber sie hat es die ganze Zeit gehört, weil ich einfach davon so gerne erzählt habe, weil das mein Lebensmittel war, weil ich davon begeistert war. Das war für mich wichtig. Nicht? Da heißt es in der Schrift, irgendwo bei Lukas, glaube ich, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Das heißt, wo ich stehe mit dem Evangelium, sehe ich einfach daran, worüber ich am meisten und am liebsten rede. Das ist nicht irgendwie ein Test, den irgendjemand bei mir macht, sondern den sehe ich ganz selber.
Und warum hat dann Evangelisation, Sie haben das vorhin schon angedeutet, dass das Evangelisation so einen komischen Beigeschmack hat. Aus Schwäbisch sagt man, das hat ein Geschmäckle.
Mhm.
Ja. Wo kommt denn eigentlich das her? Weil das doch eigentlich sollte doch das für den Christen, so wie ich sie jetzt verstanden habe, auch sozusagen das die natürliche Reaktion auf die frohe Botschaft muss die Verkündigung eigentlich sein.
Ja.
Und trotzdem hat sich in unseren Herzen so das festgesetzt, da halten wir uns mal lieber zurück, weil, das ist ja alles Privatsache. So, es hat so ein Geschmäckle. Wo kommt das eigentlich her?
Weiß ich nicht, aber ich denke, vielleicht hängt das ein bisschen damit zusammen, dass wir so eine eigenartige Vorstellung haben von Evangelisation. So irgendwas, das ist vielleicht auch ein bisschen deutsch, was Strukturiertes, irgendwas Institutionalisiertes, irgendwas
okay.
Professionelles, was Gelerntes, was Studiertes. Und das ist auch alles, sicherlich hat seinen Platz da und ist auch gut, aber die effektivste Evangelisation ist, wenn ich im Bus sitze und fahre und neben mir diese arme Frau sitzt und ich sehe, dass es sehr schlecht geht und ich dann anfange, mit ihr zu reden.
Über was auch immer.
Ja, über was auch immer, aber halt auch, weil ich habe eine Hoffnung, die Frau wahrscheinlich nicht hat. Und diese Hoffnung will ich ihr weitergeben. Oder wenn ich jemanden kenne in meinem Bekanntenkreis oder jemandem begegne, es ist so einfach, Gebet anzubieten. Kann ich gerade mit Ihnen beten? Das ist ungeheuer effektiv. Die wenigsten Leute haben irgendwas dagegen. Und wenn ich mit denen bete, dann merken die, dass Jesus real ist, wirklich ist, da ist. Ohne langen Vortrag.
Mhm.
Das ist nicht was ganz Schwieriges. Das geht auch nicht darum, dass wir jetzt den Leuten beibringen, die 10 Gebote einzuhalten. Oder irgendwelche bestimmten Verhaltensmuster. Sondern das, was wir den Leuten geben wollen, ist diese Begegnung mit Jesus, die sie von innen nach außen verändert.
Ja, verstehe. Was ist denn jetzt, wenn ich mich umschaue jetzt in der katholischen Gemeindelandschaft, in der Kirchenlandschaft, ich meine, da sehe ich sehr wenig, dass der Glaube weitergegeben wird oder dass evangelisiert wird. Ja. Ist da unsere Kirche oder sind da viele Gemeinden ein bisschen krank? Stimmt da was nicht? Oder wie kann ich das sehen? dann erfüllen die doch alle ihren Auftrag nicht. Schwierige Frage, nächste Frage.
Nicht schwierige Frage, nächste Frage. Bleiben wir bei der Frage. Moment.
Ja.
Ich würde ein bisschen von dieser Aufgabe weggehen.
Ja.
Weil es so ein, wie so eine Pflicht wird. Ist es aber nicht. Kann es nicht sein. Nicht, man stellt sich dann den, stellen Sie mal Paulus vor, auf dem Marktplatz in Korinth, und sagt, Leute, ich wollte gar nicht hier sein, aber der hat mich vor Damaskus vom Pferd geschmissen, ich kann gar nicht anders, ich muss jetzt hier predigen. Das Evangelium kommt bei niemandem an. Es kann nicht eine Pflicht sein. Der Paulus war da, weil er da sein wollte, weil da etwas in ihm war, das ihn gedrängt hat. Er wollte predigen, er wollte das Evangelium weitergeben. Nicht, weil das jetzt sein Beruf war oder seine Pflicht, weil er eben ein Apostel geworden ist, sondern er wollte das. Und dieses, das gibt es auch, ich sage mal, in allen Gemeinden. Allerdings sind das meistens nicht die Leute, die am lautesten reden. Und manchmal muss ich diese Leute suchen. Manchmal muss ich diesen Leuten einfach einen Ort geben, wo sie denken, oh, hier kann ich ja darüber reden. Das ist ja in Ordnung. Hier werde ich nicht gleich angeschossen oder abgestempelt oder was auch immer. Das,
also wohlgemerkt, wir reden hier vom gemeindlichen Kontext.
Mhm.
Okay.
Ja, nee, schon klar.
Also, dass ich in meiner Gemeinde schaue, wo sind andere, die vielleicht auch darüber reden wollen?
Ja. Mhm. Weil der Pfarrer, der vorne predigt, der muss seine Predigt nach, weiß ich, 7,5 Minuten abgeschlossen haben, weil sonst die Leute, die sowieso ganz hinten in der Kirche stehen, ganz laut sich bemerkbar machen. Also nicht in der Kirche, aber weiß ich, auf irgendwelchen Treffen oder sonst. Weil die wollen sowieso die Predigt eigentlich nicht hören. Da sitzen aber auch Leute in der Kirche, die würden sich freuen, wenn die Predigt wirkliche Substanz hätte, herausfordernd wäre, anleitend wäre und länger dauern würde, weil sie gerne lernen möchten.
Mhm.
Aber die können nicht, weil dann die anderen laut werden. Und der Pfarrer kann vorne ja nicht allen dienen. Er muss ja der ganzen Gemeinde irgendwie...
Er muss allen gerecht werden.
Ja, und das macht das Ganze ein bisschen schwierig. Deswegen ist das schön, wäre das toll, wenn wir Möglichkeiten fänden, diesen Leuten, die in die Kirche kommen, um zu wachsen, um zu lernen, um Jesus kennenzulernen, um zu beten, um zu bleiben, um Gemeinschaft zu erleben. Wenn wir diese Leute finden könnten und denen einen Raum geben könnten, wo das geschehen kann. Weil im Grunde genommen wächst die Gemeinde eben über diese Leute. Und nicht immer über die, die in verschiedenen Gremien sitzen und sich engagieren und machen es. Hat manchmal nicht so fürchterlich viel mit Glauben zu tun. Dann.
In diesem Kontext jetzt der Weitergabe des Glaubens, sowohl auf den Marktplätzen von Korinth, als auch in den Kirchengemeinden, wo man es allen recht machen muss. In welchem Kontext sieht sich da jetzt die Schule St. Andreas für Evangelisation? Als was sieht sie sich da?
Ich denke, sie ist eine Möglichkeit, eben für diese Leute, die ich gerade umschrieben habe,
ja,
ein Ort zu sein, wo sie wachsen können, wo sie lernen können, wo sie auch ein Stück Gemeinschaft erleben können, wo sie von Jesus lernen, wo sie Jesus erfahren, wo sie ihm begegnen, wo sie anderen Leuten begegnen, die auch von Jesus begeistert sind und wo sich dann die Leute auf den Weg machen können und es einfach ein Stück sehen können, worum das geht. Weil bei so vielen Leuten, die seit Jahrzehnten manchmal schon sehr wohlwollend in die Kirche gehen, ist die Substanz, die da ist bei ihnen, so gering, nicht weil sie kein gutes Herz hätten, sondern weil sie einfach keine Nahrung finden.
Mhm.
Und diesen Leuten kann St. Andreas eine Stelle sein, wo sie Nahrung finden und dann sehen, wie das Evangelium ihr Leben durchformen kann und wie sie in ihrer Situation und mit ihren Gaben und Fähigkeiten und den Fähigkeiten, die sie nicht haben, das Evangelium weitergeben können. Und wie sie sehen, dass das Glauben wirklich Freude macht, das Glauben wirklich das Leben umgestaltet, dass es nicht ein Theorem ist, nicht ein Gedanke, sondern eine Lebenswirklichkeit.
Jetzt muss ich ganz kurz mal nachhaken. Was meinen Sie, wie ich das Evangelium mit den Gaben, Sie sagten, die ich nicht habe, weitergeben kann?
Na, weil es dann, ja, wenn ich so reden könnte, wie der reden kann, ja. Wenn ich so Musik machen könnte, wie der Musik machen kann, wenn ich, dann würde ich.
Okay.
Und darum geht das gar nicht.
Jetzt verstehe ich.
Es geht einfach darum, das, was in mir lebt, diesen Jesus, der in mir lebt, den möchte ich weitergeben. Nicht? Die Mutter Gottes ist ja nicht als Mutter Gottes dann auf die Leute zugegangen, nachdem Jesus, 15, 20, 25 Jahre alt war, sprich erwachsen. Sondern sie hat ihn zu Elisabeth getragen, als er noch, ich weiß nicht, im Millimeter gemessen wurde. Mhm. Also nach ein paar Monaten halt.
Ja.
Und so ist das halt bei mir auch. In dem Moment, wo Jesus in mir lebt, kann ich ihn weitergeben. Möchte ich ihn weitergeben.
Egal wie groß er ist.
Genau, nicht wie ausgewachsen und wie reif mein Glaube ist. Und wenn ich jetzt weit genug bin und wenn ich das noch und dies noch und jenes noch gelernt habe, darum geht das gar nicht. Ich will ja keine große Lehre verbreiten dann, sondern einfach nur den Menschen, dem ich begegne, Anteil geben an diesem Jesus, der in mir lebt.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe. Wir stellen Ihnen heute die St. Andreas Schule für Evangelisation vor. Wir sind dazu im Gespräch mit Herrn Michael Papenkort. Herr Papenkort, wie genau läuft denn jetzt diese Schule der Evangelisation ab? Sie haben mir im Vorgespräch gesagt, da gibt's so drei Phasen. Was passiert da?
Okay, zum einen, bevor ich auf die einzelnen Phasen komme.
Ja.
Möchte ich kurz erwähnen, dass die Schule, also nicht eine Schule mit Schulbank ist.
Ja.
Also es gibt keine Abschlussprüfung und
kein Zertifikat Arbeit, keine oder sowas. Hm?
Und diese Schule ist modular aufgebaut. Das heißt, sie findet an Wochenenden statt. Das heißt, sie passt in ein ganz normales Leben, in einer Gemeinde, in einer Gruppe, in einem was auch immer Gefüge, relativ einfach rein. Das ist nicht ein großer Block, wo ich lange Urlaub nehmen muss oder so. Das ist ganz wichtig, weil die Schule sich anpassen will, um möglichst überall stattfinden zu können. Dass sie also nicht sperrig wird. Dass es ein schwierig wird, überhaupt daran teilnehmen zu können. So. Mhm. Die erste Phase, in der ersten Phase geht das darum, dass ich dieses Evangelium höre. Dass dieses Evangelium in mir ankommt. Dass dieses Evangelium in mir wächst, Wurzeln schlägt, sich breit macht, mein Leben durchformt, dass ich von diesem Evangelium erreicht werde, dass ich Jesus begegne. Das ist der wesentliche Aspekt in der ersten Phase. In der zweiten Phase geht es dann mehr darum, nicht ausschließlich, aber mehr darum, das Evangelium weiterzugeben. In der dritten Phase geht es dann darum, andere dazu anzuleiten, das Evangelium weiterzugeben. Weil für uns ganz wesentlich der Aspekt dieser Multiplikation ist. Wir möchten möglichst viele Leute sehen, die das Evangelium weitergeben und noch besser, andere dazu anleiten, das Evangelium weiterzugeben.
Also es heißt, Sie haben drei sozusagen große Blöcke. Und jeder Block ist noch in einzelne Module aufgeteilt. So kann ich mir das vorstellen.
Richtig.
Und das ist dann, jetzt gehen wir mal zur ersten Phase, wo es darum geht, dass ich jetzt selber evangelisiert werde, aber auch verstanden in dem Sinne, also dass dort auch Leute, die bereits das Wort Gottes gehört haben, dass es eine Art Glaubensvertiefung ist. Also diese erste Phase, damit komme ich noch nicht so ganz klar, Herr Papenkort. Also ist es jetzt eher ein Alpha-Kurs für Leute, die noch nie vom Wort Gottes gehört haben? Oder ist es eine Glaubensvertiefung für Leute, die schon mal von Gott gehört haben?
Okay, es ist beides. Das ist natürlich eine tolle Antwort, ich weiß.
Ja, Sie machen es gleich genau, oder?
Schauen Sie, der erste Kurs heißt in dieser St. Andreas Schule neues Leben.
Mhm.
Und in diesem Kurs geht es darum, der Liebe Gottes zum ersten Mal zu begegnen, sie zu erfahren, meine Beziehung zu Gott, dem Vater, zu Jesus, zum Heiligen Geist neu zu entdecken und zu erfahren. Das ist ein wichtiger Aspekt dabei. Das ist etwas, das auch in vielen anderen, sag ich mal, Grundkursen Gegenstand ist, wie zum Beispiel im Alpha-Kurs oder in ähnlichen Kursen, dann kann ich diesen Kurs mir praktisch sparen vorneweg.
Okay.
Weil es im Grunde genommen darum geht, dass die Leute einmal diese grundlegende Entscheidung getroffen haben. Ja, ich möchte, dass Jesus in meinem Leben bestimmt, dass er mein Herr ist. Jedenfalls anfanghaft. Und dann geht es halt weiter mit dem nächsten Kurs. Der heißt dann bei uns Emmaus. Und in diesem Emmaus-Kurs, da geht es darum, diesem Wort zu begegnen. Diesem auferstandenen Jesus. Diesem Wort, das eigentlich eine Person ist. Und wie wir dann halt mit ihm diesen Emmausweg gehen und wie wir ihm begegnen, wie er unser Leben umgestaltet durch sein Wort und so halt. Und dann geht halt der nächste Kurs, dann geht es schon um Jüngerschaft, wo er dann in diesem...
Was genau ist denn Jüngerschaft?
Jüngerschaft, ja. Jüngerschaft ist halt im Grunde genommen nichts anderes als ganz normales Christsein. Jüngerschaft ist der Ort, wo ich sage, er ist der Meister und ich bin der, der lernt. Er ist der Meister und der Einzige, nicht einer neben vielen. Und der Jünger ist der, der dann immer mehr lernt, immer ausschließlicher diesem Meister zu folgen. Das heißt jetzt nicht, dass ab diesem Kurs alle ins Kloster gehen. Das heißt doch nicht, dass ab diesem Kurs alle Priester werden. Die meisten Leute sind dazu berufen, ganz normale Familien zu haben, ganz normale Leben zu füllen und Berufe auszufüllen und Kinder zu erziehen. Aber es geht darum, dass ich das tue, weil ich denke, dass der Herr das von mir möchte. Es geht auch darum in dem Kurs hier, dass ich dann die Sachen in meinem Leben, die nicht förderlich sind auf meinem Weg zu Jesus hin, die nicht förderlich sind in meiner Nachfolge, die abzuschütteln. Also mein Leben ein Stück zu vereinfachen, einen Fokus klarer zu fassen. Und dann geht das weiter, dann geht es Jesus in den vier Evangelien. Das ist im Moment jedenfalls einer von meinen Lieblingskursen, weil wir hier dann durch die vier Evangelien gehen. Das ist keine Exegese, sondern einfach nur, wir schauen, wie jeder Evangelist uns Jesus aus einer anderen Perspektive vorstellt. Und wenn wir dann diese vier Evangelien ansehen und diesem Jesus begegnen, so in diesen vier verschiedenen Perspektiven, dann ist das so, als ob er dann in dem Kurs manchmal dreidimensional greifbar würde. Eine ganz neue Begegnung mit Jesus, eine tiefere Begegnung und ein ganz tolles Verständnis, jedenfalls in groben Zügen, von diesen vier Evangelien. Die bekommen ein ganz neues Leben, eine ganz neue Wichtigkeit. Und das ist immer ein sehr spannender Kurs für mich, weil wirklich da Jesus uns ganz neu begegnet. Dann gibt es den nächsten Kurs, der heißt Erlösungsgeschichte.
Also das fünfte Modul.
Genau, ja. Das fünfte Modul heißt dann Erlösungsgeschichte. Erlösungsgeschichte, da suche ich immer nach irgendeinem anderen Namen, ich finde keinen. Weil die meisten Leute denken, dann geht es jetzt hier Geschichte, wer hat schon gerne Geschichte? Zahlen, Jahreszahlen, darum geht das hier gar nicht.
Sondern?
Hier in diesem Kurs geht es darum, dass ich in der Erlösungsgeschichte meine eigene Geschichte wiederentdecke. Dass ich sehe, wie in dem großen Rahmen der Lösungsgeschichte ich auch erkenne, wie mein Leben, wie ein Mikrokosmos im Makrokosmos sich wiederfindet. Dieser Kurs hilft mir, meinen eigenen Weg mit Gott zu verstehen. Mein Leben hat auch eine Genesis, hat auch einen Ursprung, einen Anfang und die ganzen anderen Aspekte dazu. Das ist ein Kurs, in dem Leute wirklich sitzen und ihr Leben, ihr geistliches Leben ganz neu verstehen, ganz neu sehen. Und abgesehen davon, ganz nebenbei, so ein Abriss der Heilsgeschichte öffnet vielen Leuten die Augen wirklich für den roten Faden durch die Heilige Schrift. Mhm. Weil wir sehen immer Ausschnitte hier und gucken mal da und gucken mal dort. Wenn wir das Ganze einmal in so einem Abriss sehen, das ist eine ganz neue Perspektive für viele Leute. Ganz spannend. Das nächste Modul, Moses, da geht es um Leiterschaft. Aber Leiterschaft hier nicht als Ausbildungsprogramm zu leitern,
ja,
sondern hier geht es darum zu sehen, dass ich ein Leiter sein kann. Dieser Kurs fängt damit an, dass also wenn der Kurs abends anfängt, gibt es eine Gerichtsverhandlung. Angeklagt ist Moses und die Teilnehmer teilen sich auf in Verteidiger, Anwälte und Staatsanwälte.
Ja.
Und dann wird jetzt der Moses verhandelt, weil er ist ja ein Mörder. Aber, und dann...
Stimmt, Moses hat er einen Bediensteten des Pharao getötet.
Ja, ne? So genau. Toll war das alles nicht.
Okay.
Und dann ist dann einer, tatsächlich vorne ein Richter, und das Urteil ist im Kurs nicht vorgeschrieben. Letztes Mal im Kurs wurde Moses verurteilt, nicht freigesprochen.
Oh.
Vielleicht im nächsten Kurs anders mal, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Aber es geht einfach darum zu sehen, dass Moses nicht nur dieser glorreiche Held ist, sondern dass Moses, genau wie alle anderen großen Leute, Licht- und Schattenseiten hat. Und als Moses an diesem brennenden Dornbusch ist, ist er einfach nur fertig und platt. Er ist weggelaufen aus Ägypten, hat sich versteckt da, hier wird er doch noch wieder gefunden und er ist nicht der, den sich alle Personalchefs gewünscht hätten. Wahrscheinlich hätte ihn keiner eingestellt. Mhm. Moses hat da nichts zu bieten. Und an dieser Stelle, da finde ich mich auch wieder. Da passe ich auch hin. Da ist Moses nicht viel größer als ich. Alles, was nach dem brennenden Dornbusch stattfindet, findet nur statt, weil Moses auf diese Gnade und diese Einladung Gottes geantwortet hat und dann durch Gottes Kraft und durch Gottes Verwandlung und Wirken in ihm all das tun konnte, was er dann nachher getan hat. Und das ist etwas, was möglich ist für alle Teilnehmer, die da sitzen. Darum ist dieser Moses-Kurs ein ganz wichtiges Modul, ein ganz wichtiger Teil in dieser Schule, damit die Leute erkennen, dass sie nicht einfach nur Leute sind, die die Kirchenbänke füllen sollen, dass sie unwichtig sind, dass sie unfähig sind, dass sie nicht können, dass ihnen fehlt dieses und jenes, sondern dass sie können, dass sie genauso gut sind, wie Moses an dem Dornbusch war. Wahrscheinlich sind sie noch besser, als er an dem Punkt war. Und dass Gott mit ihnen große Dinge tun kann, dass Gott mit ihnen Wege gehen kann, die sie sich vielleicht gar nicht vorstellen können. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Kurs.
Dann das letzte Modul, Andreas heißt es.
In dem letzten Modul, Andreas, da geht es um Vision, geht es darum, wie ich nach vorne schauen kann, wie ich wie ich Ziele stecken kann. Es geht auch darum, zu erkennen, wie die St. Andreas-Schule, warum wir die Sache machen, wie wir sie machen. Weil die einzelnen Kurse haben viele, viele verschiedene Elemente, eine ganz eigene Didaktik, eine ganz eigene Methodik. Und hier erkennen wir dann, warum wir die Sachen so machen. Was uns dann auch hilft, das Evangelium weiterzugeben. Was uns dann auch hilft, in unserer Arbeit mit anderen, in unserer Evangelisation, in unserer Mission, in unseren Projekten, wie wir das, was wir dann durchgegangen sind, weitergeben können. Denn bis hierhin, bis Andreas, das ist dann schon ein weiter Weg gewesen. Also die Module sind das erste und zweite ist ein Wochenende.
Ja.
Und Andreas ist auch ein Wochenende. Aber das dritte, vierte, fünfte und sechste Modul, das braucht jeweils zwei Wochenenden. Also haben wir dann schon inzwischen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Wochenenden.
Mhm.
Das ist schon ziemlich viel, was die Leute dann mitgenommen haben. Dann haben sie schon viel gearbeitet, weil die Wochenenden, die einzelnen, sind keine Wohlfühlkurse. Da ist nicht viel zum Ausruhen, da wird wirklich gearbeitet.
Wie ist denn das? Kann man sozusagen, also Sie haben es ja gesagt, das ist ein modularer Aufbau, Sie haben diese 7 Module geschildert. Kann jetzt zum Beispiel eine Kirchengemeinde, ein Pfarrer hat jetzt da das gehört und hat gesagt, Mensch, bei mir in der Gemeinde, da muss ich wieder was tun und ich möchte gerne auch die Leute von den Hinterbänken ranholen. Und aber die sind alle schon ganz gut auf dem Weg. Ich denke, wir können einsteigen mit dem Kurs Moses. Ist es denkbar? Ist es okay? Bauen oder müssen die Kurse alle aufeinander aufbauen?
Nein, müssen nicht. Da muss man sich einfach unterhalten, ne, was die Situation ist, was das für Leute sind. Natürlich kann man sagen, ne, also ich hätte gerne diesen einzelnen Kurs, ich hätte gerne jeden einzelnen Kurs. Natürlich geht das. Weil jeder Kurs ist auch ein abgeschlossener Kurs in sich selber. Das ist nicht einfach nur fortlaufen, dass es nur fortlaufend Sinn machen würde. Nein, jeder Kurs ist auch einzeln machbar. Nur hängt das halt dann davon ab, dass der Entsprechende halt seine Gemeinschaft, seine Gruppe, seine Gemeinde, würde ich sagen, zutreffend einschätzt. Weil diese, Entschuldigung, weil ich die Leute sonst vor den Kopf stoße. Weil es sonst zu herausfordernd wird, weil sie sonst den zweiten Schritt vom ersten machen.
Also das heißt, bevor Sie jetzt in eine Gemeindegemeinschaft Gruppe gehen, um einen Kurs X zu halten, sprechen Sie erst vor mit denen, um einfach abzustimmen, wie weit seid ihr denn eigentlich und was wäre dann sinnvoll, wo steigt man ein oder machen oder lassen wir bestimmte Module weg, weil da schon auch ein Vorwissen da ist.
Ja, sicher.
Okay.
Das natürlich, ne, dann es regelt sich meistens darüber, dass man einfach miteinander darüber spricht, was denn der Inhalt von den Kursen ist, was denn die Herausforderungen sind, und dann sagt halt das Gegenüber, na, das geht bei uns noch gar nicht, oh gut, da müssen wir einen Schritt vorher gehen. Oder das regelt sich eigentlich relativ einfach. Das ist aber es ist, um auf die Frage zurückzukommen, es ist sehr anpassbar, sehr dynamisch, also es ist nichts Rigides. Wenn ihr nicht den ersten gemacht habt, dürft ihr den zweiten nicht machen, also so geht das gar nicht.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, Sie hören die Lebenshilfe heute mit der Reihe Orte der inneren Einkehr. Wir stellen Ihnen die St. Andreas-Schule für Evangelisation vor. Wir sprechen ja mit dem Schulleiter dieser Schule, Michael Papenkort, von der ICPE-Mission, dem Institut für Weltevangelisierung. Und ich denke, um ein bisschen Pause zu machen, spiele ich ein paar Takte Musik, auch dass der Herr Papenkort sich auch nochmal in Ruhe die Stimme ölen kann. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit dem Thema die St. Andreas-Schule für Evangelisation stellt sich vor. Wir sind im Gespräch mit dem Leiter dieser Schule, die zu Ihnen kommt, Michael Papenkort. Und ich begrüße jetzt als erste Hörerin in der Leitung aus München, Frau Werner. Grüß Sie Gott, Frau Werner.
Grüß Gott.
Schießen Sie los.
Ich habe eine Frage, und zwar bin ich in einer Pfarrgemeinde tätig und da gibt es ungefähr 50 Gruppen. Und ich denke mal, dass die eigentlich alle recht abgehoben sind und dass das für mich nichts mit dem Glauben zu tun hat. Und jetzt wollte ich mal fragen, ob man da mehr erreichen kann, wenn man das mehr über die Evangelisation macht und dass dann auch mehr Gottesdienstbesucher in die Kirche kommen.
Herr Papenkort, die Frage geht an Sie.
Die Frage geht an mich. Nun weiß ich natürlich nicht, wie die 40 Gruppen sich darstellen, was abgehoben ist oder wie auch immer. Was mir, wie wir ganz am Anfang gesprochen haben, was mir sehr geholfen hat, ist, wenn ganz normale Leute mit ganz normalen Worten, mit ganz normalem Erleben mir berichtet haben von dem, was sie erleben. Und wenn ich mit denen nicht nur das Geistliche geteilt habe, sondern auch das ganz normale Leben.
Frau Werner, kann ich Ihre Frage vielleicht auch so verstehen, dass es darum geht, ob diese St. Andreas-Schule für Evangelisation eine Hilfe sein könnte, auch um ja eine Gemeinde auch geistlich wieder neu zu beleben? Habe ich das? Kann man das so verstehen?
So kann man es verstehen.
Herr Papenkort,
wie? Das ist auf jeden Fall mit Sicherheit, weil vielleicht kommen wir nachher noch drauf, weil die St. Andreas-Schule dann nicht die 51. Gruppe wird. Sondern die St. Andreas-Schule keine eigene Spiritualität transportiert, also nicht noch eine Farbe in das Farbenspektrum einfügt, sondern jedem seine Spiritualität lässt. Wenn wir dann zusammen etwas machen, zusammen auf den Herrn schauen und zusammen formen lassen, ohne den anderen jetzt umbiegen zu wollen, dann denke ich, ist das sicher etwas, was in einer Gemeinde ein Leben neu bringen kann. Da bin ich fest von überzeugt.
Also das heißt, wenn jetzt einer von der Fokularbewegung in den Kurs geht, um auch neues Feuer sozusagen zu fangen, dann geht er auch als Fokular wieder raus.
Ja, auf jeden Fall.
Frau Werner, ist da die Frage so ungefähr beantwortet? Oder?
Ja, die ist beantwortet.
Okay.
Na, super. Okay, gut.
Herzlichen Dank, Frau Werner. Gruß nach München.
Danke, tschüss.
Tschüss.
Herr Papenkort, was die Frau Werner auch gerade gesprochen hat, das zeugt ja auch von einer eine Sehnsucht von vielen Christen, wieder neu entflammt zu werden. Ist das ein Eindruck, den Sie teilen?
Ja, ganz
so von Ihrer Erfahrung?
Ganz bestimmt. Das sind die leisen Leute, die ich vorher erwähnt habe.
Ja.
Das sind die leisen Leute, die halt nicht laut reden, aber die diese Sehnsucht haben. Und ich sage mal, es gibt in jeder Gemeinde ein paar von denen oder vielleicht viele von denen, die ein bisschen schwieriger zu finden sind, weil sie eben oft die leisen sind. Aber diese Sehnsucht, das ist etwas, was sehr wertvoll ist und das wir darum suchen müssen, um es zu nähren.
Warum heißt eigentlich die Schule St. Andreas Schule?
Die St. Andreas Schule heißt deswegen St. Andreas, weil im Johannesevangelium ganz am Anfang Andreas ein Jünger vom Johannes ist. Und dann kommt der Johannes dahin und sagt, schaut, da ist das Lamm Gottes. Und dann geht der Andreas mit noch einem diesem Lamm Gottes hinterher, eben diesem Jesus, dieses berühmte Kommt und seht. Und dann ist er gegangen und hat er gesehen und dann kommt er und sucht gleich andere. Und den ersten, den er trifft, weil er ihn gesucht hat, den ersten, den er trifft, ist sein Bruder Petrus. Und dann erzählt er ihm gleich davon. Der Jesus ist noch ganz frisch, er weiß noch nicht so viel von Jesus, aber er gibt ihn schon mal gleich weiter. Er sagt, hör mal Petrus, wir haben den Messias gefunden. Und dann bringt der Andreas den Petrus zu Jesus. Und darum heißt das St. Andreas Schule, weil wir Andreas sein wollen, die Petrus finden und sie zu Jesus bringen. Das Interessante an dem Ganzen ist, dass der Andreas jemanden zu Jesus gebracht hat, der besser ist als er selber. Nicht? Der Petrus ist dann ja der Chef geworden von dem ganzen Verein.
Der Fels.
Eben. Und darum suchen wir auch Leute, die besser sind als wir. Mhm. Und wir möchten sie zu Jesus bringen. Darum heißt die Schule St. Andreas Schule.
Jetzt haben wir den Herrn Stalder am Telefon. Grüße Gott.
Grüß Gott. Ich habe eine Frage an Herrn Papenkort. Ich habe mit Interesse diese Sendung bisher gehört und möchte fragen, wo diese Schule regional angesiedelt ist. Gibt es die nur an einem bestimmten Ort oder ist die über ganz Deutschland verstreut? Und die zweite Frage wäre, bekommen Sie auch schon mal Inspirationen, zum Beispiel aus der dritten Welt? Ich war selbst schon viermal in Argentinien und ich muss sagen, diese Evangelisation dort, wie die Menschen dort leben, in ihrer Bescheidenheit, in ihrer Fröhlichkeit, das könnte auch hier für unser Europa, speziell auch für Deutschland, eine sehr große Hilfe sein für den Glauben.
Also, zwei Fragen vom Herrn Stalder. Ja. Herr Papenkort.
Das ist nicht so schwierig. Das erste, wo findet die Schule statt? Überall da, wo sie eingeladen wird. Also Sie müssen für die Schule nicht irgendwohin reisen, sondern die Schule kommt dahin, wo sie eingeladen ist. Das heißt, in Ihrer Gemeinde.
Ah ja.
Die Schule möchte in der Pfarrei stattfinden. Nicht? Großspurig haben wir auf unser Flyer draufgeschrieben, eine Schule für Evangelisierung in jeder Pfarrei der katholischen Kirche. Das ist unser Ziel. Ob wir in den nächsten 50 Jahren dahin kommen, weiß ich nicht. Aber das möchten wir jedenfalls.
Wir haben also kein festes Gebäude zum Beispiel.
Also ich wohne natürlich in einem festen Gebäude.
Ja.
Aber die Schule ist nicht auf keinen Fall auf ein Gebäude beschränkt.
Ah ja.
Ein wichtiger Aspekt ist, dass sie in der Pfarrgemeinde stattfinden kann, zum Beispiel in dem Pfarrzentrum, was die Kosten für die Leute extrem niedrig hält, weil sie dann zu Hause schlafen können, nicht in ein Exerzitienhaus müssen, was ja schön ist, aber sich nicht jeder so oft leisten kann.
Mhm.
Das macht also die Organisation eigentlich relativ einfach.
Ja.
Das andere mit der Inspiration, wo Sie gefragt haben, diese Schule ist nicht von mir, ist nicht von uns konzipiert, sondern ist ein Konzept, das aus Mexiko kommt. Ein Konzept, das im spanisch sprechenden Teil der Welt, also sprich Mittel- und Südamerika, ganz weit verbreitet ist.
Mhm.
Meine Frau ist aus Mexiko.
Ja.
Und daher kommt dann ein bisschen der Kontakt. Darum ist dieser Evangelisationsgedanke und dieses Erleben, was Sie gerade beschrieben haben, ist schon ein bisschen reingeflossen in das ganze Konzept von dieser Schule. Ich bin auch ein bisschen unterwegs gewesen auf den Philippinen und in Afrika ein bisschen und in Indien. Das hilft natürlich immer, den Glauben in anderen Kulturen zu sehen. Und das hat für mich persönlich natürlich auch dann einen Unterschied ausgemacht in meinem eigenen Glaubenserleben und in meinem eigenen Verstehen vom Glauben und so. Das ist sicherlich eine große Inspiration.
Ja, sehr schön. Vielen Dank für diese guten Antworten.
Danke Ihnen für die guten Fragen, Herr Stalder. Herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Herr Papenkort, soweit hat das Herrn Stalders Frage, inwieweit eben auch die St. Andreas-Schule sozusagen eine Inspiration aus der sogenannten dritten Welt ist, da sind wir doch eigentlich auch wieder bei der Weltkirche angekommen. Dass also wirklich wir hier in der ersten Welt eine Inspiration aus der sogenannten dritten Welt bekommen, eben durch zum Beispiel durch dieses Konzept der St. Andreas-Schule.
Ja.
Kann man so sagen.
Ja, ich meine, das, also jede Kirche hat ihre eigenen Probleme, ihre eigenen Herausforderungen. Wir hier haben den einen Satz von Herausforderungen und die Leute in Afrika haben einen anderen Satz von Herausforderungen. Man tendiert halt oft halt dahin, dass andere ein bisschen zu herrlich zu sehen manchmal. Mhm. Nachbars Rasen ist immer grüner.
Sie haben vorhin erwähnt, St. Andreas Schule kommt dahin, wo sie eingeladen wird.
Ja.
Das heißt also, Sie kommen sowohl jetzt auch in, ich sag's mal so, geschlossene Gruppen, sei das jetzt eine Gemeinde oder Gemeinschaft, aber auch Bildungshäuser könnten Sie jetzt
natürlich
einladen. Wie läuft so ein Kurs anders ab, wenn Sie den in der Gemeinde St. sowieso in X Stadt machen, als wenn Sie es denn im Bildungshaus so und so machen?
Vom Prinzip her, grundsätzlich ist der Kurs natürlich gleich. Aber wenn die Leute in ein Exerzitienhaus fahren, dann sind sie wirklich da. Also von, weiß ich, Freitagabendbrot bis Sonntagmittag. Und da ist nichts anderes. Das heißt, es ist wirklich ein Retreat. Es ist also wirklich ein Zurückziehen und da ist wirklich nichts anderes. Wenn das in der Gemeinde stattfindet dann und die Leute zu Hause schlafen, dann kommt das schon mal vor, dass an dem Samstagnachmittag aber Opa 50 wird oder irgendwas und dann halt jemand dann mal nicht da ist oder dann noch jemand mit dazu bringt, weil er dachte, der Kurs ist so toll und jetzt, also dieses Element, was ein bisschen Unruhe da reinbringt und was man versucht, ein bisschen in einem vernünftigen Rahmen zu halten, ist halt da in der Gemeinde gegeben. Aber ich habe da schon mal gesagt, der Kurs kann überall stattfinden und er wird sich immer anpassen wollen und auch anpassen können. Und da muss man halt gucken, wie man das ordentlich geregelt kriegt. Das andere ist halt in einem Exerzitienhaus, in einem Bildungshaus ist Kochen und Essen, ist alles gegeben. Ist ja wunderbar. Wenn ich das in einem Pfarrhaus veranstalte, dann muss ich das halt noch irgendwie bewerkstelligen, wie das geht. Aber da können die Leute sehr erfindungsreich sein und das kann ein wirklicher Gemeinde-Event sein, wo ein paar sehr liebe Hände sehr gerne für das Wochenende kochen oder was zum Essen mitbringen, jeder oder es gibt viele, viele Möglichkeiten.
Kostet es was, Sie einzuladen, Herr Papenkort?
Das ist immer eine schwierige Frage.
Deswegen stellen wir sie auch.
Weil vom Prinzip ist uns wichtig, dass der Kurs nicht stattfindet, weil die Kosten nicht aufgebracht werden können.
Ja.
Also wir können natürlich die Kosten für den Kurs nicht selber tragen.
Mhm.
Also wenn am Ende vom Wochenende für uns null dabei rauskommt, dann machen wir den Kurs immer noch gerne.
Mhm.
Das ist also kein... Also wenn jetzt irgendwie eine Gruppe von, weiß ich wie, Hartz-IV-Empfängern den Kurs haben möchte, da kann ich nicht sagen, ja, der kostet aber so viel, und sagen die, das können wir uns nicht leisten, also findet er nicht statt. Das kann nicht sein.
Mhm.
Auf der anderen Seite habe ich aber auch Kosten, muss auch die Sachen unterhalten und leben und machen und wie auch immer. Jetzt ist es in Deutschland immer so, dass die Leute am liebsten einen Preis hätten auf Heller und Pfennig. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer, weil dann immer, dann ist das zu teuer, weil auch keiner sagen will, das kann ich mir nicht leisten, können sie sich billiger machen. Deswegen ist so ein bisschen so eine Gratwanderung für uns. Aber so als, sage ich mal, als Richtwert für ein Wochenende, so für meine Frau und mich, inklusive Fahrerei, so um 500 Euro. Das ist mit Material und das ganze Zeug da drin.
Okay.
Wir möchten halt gerne sehen, dass die ein bisschen, die Gruppen oder die Vereine, die ein bisschen besser stehen, so nach dem Krankenkassenprinzip, ein bisschen mehr zahlen als die, die halt ein bisschen weniger zahlen können. Nur dass man halt im Leib Christi sich ein bisschen gegenseitig trägt.
Ist denn die St. Andreas-Schule für Evangelisation eine spezifisch katholische Veranstaltung oder eher ökumenisch ausgerichtet?
Naja, also katholisch heißt immer auch ökumenisch.
Ja, aber könnte ich jetzt als evangelischer Christ ohne Bauchschmerzen in die St. Andreas-Schule gehen? Oder würde ich da ein paar Mal die Stirn runzeln? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Naja, nein, schauen Sie, die Schule ist von den Wurzeln her katholisch. Und wir werden in den Kursen uns nie dafür entschuldigen oder rechtfertigen, dass wir katholische Lehre vortragen, so gut wir das können. Aber auf der anderen Seite ist natürlich jeder liebe Bruder und Schwester eingeladen, aus welcher Kirche auch immer. Nur weiß er oder sie halt, aber dass sie zu einer katholischen Veranstaltung kommen.
Okay.
Und dann halt damit, vor kurzem waren zwei liebe Brüder, die aus einer ganz anderen Richtung kamen, die saßen durch einen viertägigen Kurs und die waren mit Freude dabei. Natürlich haben wir in den Pausen dann verschiedene Sachen durchgesprochen, weil sie doch verschiedene andere Sachen auch anders sehen. Aber natürlich sind sie herzlich willkommen.
Herr Papenkort, ein Wort zum Schluss, was Sie an die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb richten möchten. Ihr Wunsch oder Ihre Vision.
Das, was ich gerne sehen möchte, ist, dass diese Kurse oder ähnliche Kurse viel selbstverständlicher werden, viel einfacher Eingang finden in die Gemeinden. So oft stellt sich das in Gemeinden so dar, als ob das was unheimlich Kompliziertes wäre, so einen Kurs auf die Beine zu stellen, als ob man eine neue Universität gründen würde, irgendwas Riesenschwieriges. Es ist ganz simpel, es braucht nur 1, 2, 3 Leute, die sich da ein bisschen reinknien, das zu organisieren, die das mit dem Pfarrer vielleicht mal kurz ansprechen und dann kann der Kurs schon gleich stattfinden. Es ausprobieren, sich einmal drauf einzulassen, dass wir die Angst verlieren vor diesem großen Evangelisieren und dass wir sehen, wie durch Glaubensweitergabe unser eigener Glaube wachsen kann. Ich möchte gerne sehen, dass mehr Leben in mehr Gemeinden stattfindet und dass wir diese leisen Leute nach vorne holen, dass wir diese Leute, die sich ausstrecken danach, vom Glauben neu ergriffen zu werden, die gerne mehr lernen möchten vom Glauben, dass wir diese Leute finden und ihnen einen Ort geben, an dem sie diese Nahrung aufnehmen können. Das ist so ein bisschen das, was mich so bewegt in diesen...
Das bisschen bewegt, das ist eine ganze Menge. Das ist ein ordentliches Ding. Herr Papenkort, ich danke Ihnen sehr für Ihre Worte und auch Ihre Ermutigung.
Gerne.
Vielen herzlichen Dank, Herr Papenkort.
Gerne, schön, dass ich bei Ihnen sein konnte, Herr Müller.
Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich genauer über die St. Andreas-Schule für Evangelisation informieren möchten, dann wenden Sie sich bitte an den Radio Horeb Hörerservice, die Nummer gebe ich gleich durch, oder Sie besuchen die St. Andreas-Schule für Evangelisation ganz einfach jetzt gleich im Internet unter www.neueva.de. Einfach zusammengesetzt die Wörter Neu und Eva wie Adam und Eva. Für die Hörer, die sich später eingeschaltet haben in diese Sendung und die Sendung in voller Länge hören möchten, Sie bestellen sich eine Aufzeichnung dieser Sendung bei unserem CD-Dienst oder Sie gehen auf die Website von Radio Horeb www.horeb.org. Am Mikrofon verabschiedet sich Dominik Miller.